Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren und der ersten im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und mein heutiger Gast ist Chief Investment Officer und zugleich aber auch Mitgründer eines Unternehmens. In beiden Rollen befasst er sich mit einem Thema, nämlich mit der Stilllegung von Emissionsrechten. Wie es dazu gekommen ist, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich sage ganz herzlich willkommen im Podcaststudio Christian Jasper-Neitel, Chief Investment Officer bei MM Warburg und Mitgründer von Cap2. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Jasper-Neitel, jetzt haben Sie gewissermaßen zwei Hüte auf. Sie sind Investment Officer bei einer Privatbank und Sie sind aber auch Gründer. Cap2, vielleicht erklären wir es kurz, erwirbt überschüssige Emissionsrechte, CO2-Emissionsrechte, legt diese dann still. Nehmen Sie uns doch mal mit, vielleicht durch diesen Prozess, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Portfolio, ich möchte das klimaneutral haben. Was passiert dann?
Es ist eigentlich gar nicht so schwer, das zu erklären. Im Detail ist dann manchmal doch ein bisschen natürlich der Teufel drin, aber eigentlich der Prozess ist relativ einfach. Wir schauen, was ist der CO2-Fußabdruck eines Portfolios, sagen wir mal 1000 Tonnen pro Jahr, die man verantwortet, weil man Aktien gekauft hat, Anleihen gekauft hat und damit ein Unternehmen finanziert. Und dann werden im Prinzip diese 1000 Tonnen, die man verantwortet, an Emissionsrechten gekauft am Markt für europäische Emissionsrechte, also nicht freiwillige Rechte, sondern die echten Rechte, die auch eine Lufthansa kaufen muss oder eine RWE, um Emissionen zu legitimieren. Und die werden dann stillgelegt bei einer Klimastiftung in Hamburg, bei der Climate Concept Foundation. Die funktioniert wie so ein schwarzes Loch, wie ein Tresor. Da können die Rechte quasi nur rein, aber nicht mehr raus. Sie hat auch technisch quasi betrachtet ein One-Way-Konto, Unionsregisterkonto beim Bundesumweltamt. Und dadurch, dass diese Stiftung Rechte aufnimmt, aber nie wieder verkauft, das darf sie auch stiftungsrechtlich gar nicht, entzieht man dem Markt dauerhaft die Rechte. Die Rechte sind begrenzt, die sind quasi schon für die nächsten Jahrzehnte abgezählt. Und damit habe ich eigentlich bei dem, der freiwillig die Rechte verkauft hat, eine Reduktionsleistung eingekauft. Und das ist natürlich total skalierbar, das ist transparent. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ideal, um das in Kapitalmarktprodukte einzubauen. Und das machen wir bei Warburg.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, selbst zu gründen? Und wie gehen Sie auch mit dem Thema um? Man kann ja auch da schnell einen Interessenkonflikt vermuten, wenn Sie jetzt Ihr eigenes Angebot nutzen oder sich da selber gewissermaßen beraten. Wieso haben Sie gesagt, da möchte ich selber eine Firma mitgründen?
Ja, also der Grundgedanke war tatsächlich der, dass ich mich als Volkswirt, als Asset Manager schon vor Jahren ein bisschen geärgert habe, dass eigentlich diese Standardmöglichkeit, CO2 zu reduzieren in Portfolios, ja darin besteht, dass man umschichtet. Also ich verkaufe die bösen Werte, sage ich mal, die dreckigen Werte. Und das ist natürlich buchhalterisch auch ein nachvollziehbarer Vorgang. Das Problem ist nur, dass man damit eigentlich eine Verantwortung delegiert. Also ich habe die Aktie oder die Anleihe verkauft, ein anderer hat sie gekauft, aber ich habe ja realwirtschaftlich nicht wirklich was gemacht. Also es hat einen Cashflow gegeben, aber der hat stattgefunden am Sekundärmarkt. Also es gab quasi keinen echten Impact in der realen Welt. Man könnte jetzt sagen, ich habe indirekt, wenn alle das machen, einen Impact über Kapitalkosten. Aber mir hat so ein bisschen der direkte Impact gefehlt. Und
es war so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche,
ja,
dann, ne?
Genau, ja, genau. Und wir reden alle über Impact Investing, aber wenn man ehrlich ist, durch das Umschichten von Portfolios habe ich gerade keinen Impact. Also vielleicht ganz indirekt, aber direkt ganz sicher nicht. Das ist vielen noch übrigens gar nicht klar, habe ich immer so das Gefühl. Aber das war für uns eigentlich der Anlass zu sagen, Mensch, aber wir können noch Impact in Portfolios transferieren, indem wir das quasi so darstellen, wie ich das eben skizziert habe. Und da war das tatsächlich eine Bierlaune, wenn man so will, mit einem alten Freund von mir, Professor Allinger, VWL-Professor, dass wir wirklich nach dem vierten Pilz gesagt haben, das machen wir jetzt mal in der Firma, sind dann tatsächlich gestartet. Warburg nutzt das inzwischen auch. Interessenkonflikte gibt es in dem Sinne aber nicht, da haben wir schon noch drauf geachtet, weil im Prinzip Cap2 einmal Warburg erklärt hat, wie das funktioniert, aber Warburg macht das jetzt getrennt von Cap2, also da kommen wir uns nicht ins Gehege.
Wieso sollte man sich denn jetzt als Investor überhaupt für diese CO2-Reduktion entscheiden? Ich habe ja, wenn ich jetzt das sozusagen finanztechnisch, renditetechnisch betrachte, eigentlich jetzt keinen Vorteil, sondern ich lege ja Werte still. Das heißt, eigentlich ist da ja erstmal, kommt ja ein Dämpfer rein auf die Rendite.
Genau, das ist genau richtig, was Sie sagen. Am Ende werden ja Rechte gekauft und quasi vernichtet. Ne? Und das kostet Geld. Also das Recht für eine Tonne liegt im Moment so bei um die 70 Euro plus minus. Und die sind dann weg für die Tonne sozusagen. Und wenn ich diese Dienstleistung in das Portfolio transferiere, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das technisch zu machen, aber unterm Strich bleibt immer ein Performanceverlust. Und der ist natürlich umso größer, je dreckiger das Portfolio ist. Also wir haben schon Portfolios gesehen, da hätten die Kosten des Kaufens und Stilllegens pro Jahr bei ungefähr 5 Basispunkten gelegen. Das ist also, finde ich, sehr überschaubar, aber wir hatten auch schon dreckige Portfolios. Da wären die Kosten nur bei 40, 50, 60 Basispunkten gewesen, also ein großes Spektrum. Aber ja, es kostet ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite ist das ja vielleicht auch fair, weil man sagt, ich will diesen Impact haben, und zu glauben, dass ein Impact immer umsonst ist, ist eigentlich auch wahrscheinlich so ein Wunschgedanke, der im echten Leben nicht wirklich funktioniert. Und ich sage immer als Asset Manager, man gewinnt ja auch Freiheitsgrade zurück in Portfolios. Ne? Die Alternative wäre ja, dass ich immer weiter umschichte. Und wir haben das mal durchsimuliert, was passiert, wenn ich ausgehend von einem Wunschportfolio jedes Jahr, ich sage mal so 8% herausnehme an CO2-Fußabdruck, dann würde ich mich auf diesem 1,5-Grad-Pfad ja quasi bewegen. Und die ersten Jahre ist das relativ einfach. Ne? Da verkaufe ich so 2, 3, 4 dreckige Aktien und habe sofort einen großen Impact. Das ist nicht so schwer. So ab 50, 60, 70%, da wird es eng. Und da fallen ganze Sektoren weg aus der Portfoliokonstruktion. Sie haben eine echte Restriktion, die dazu führt, dass die Vola steigt, der Tracking Error steigt, die Faktor Skyline, also die fundamentalen Eigenschaften, sich dramatisch ändern. Und wir haben auch mal durchsimuliert, was das mit der Effizienzkurve machen kann, also dem oberen Rand des Möglichkeitenraumes für einen Stockpicker. Und das wandert auch, wenn man sehr, sehr restriktiv vorgeht bei der CO2-Reduktion, wandert der Möglichkeitenraum auch so, ich sag mal, 1 bis vielleicht sogar 2 Prozentpunkte nach unten pro Jahr in der Performance, und das ist ja extrem heftig.
Trotzdem klingt es jetzt ehrlich gesagt so, als sei das erstmal etwas schwer zu vermitteln, ja, dass ich da bewusst Werte nehme und vernichte sie letztlich, ja.
Ja.
Wer sind denn die Kunden? Wer lässt sich darauf ein? Das muss ja auch irgendwie vermittelbar sein. Ich würde jetzt vermuten, als Family Office habe ich das vielleicht leichter, als wenn ich sozusagen für Dritte irgendwie Vermögen verwalte, oder?
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Dadurch, dass man quasi ja zu einem gewissen Grad Vermögen vernichtet, habe ich ja, wenn man so will, auch einen treuhänderischen Konflikt, logischerweise. Den muss man sehr transparent machen. Und nicht alle Kunden, sage ich mal, kommen dann in Frage.
Ja.
Also insofern, sage ich mal, machen wir das bei Warburg zum Beispiel so, dass das zwar eine Möglichkeit ist, in der Vermögensverwaltung diese Dienstleistung einzubauen, aber das ist immer eine Option. Wir bieten das dem Kunden an. Und man muss schon auch quasi davon überzeugt sein. Und die allerwenigsten Kunden machen das dann auch. Das ist aber vollkommen okay. Also wir drängen das ja keinem auf. Wir sagen nur, wenn ihr das für sinnvoll erachtet, dann können wir das. Und das sind in der Tat oftmals dann Family Offices, wo dann auch der Kunde, manchmal der Patriarch einer Familie, sagt, das erscheint mir so sinnvoll, wir machen das jetzt einfach. Ich pfeife auf die 10 Basispunkte, aber ich habe dann den Effekt. Ne? Oder es gibt auch Stiftungen, die sagen, wir haben uns das immer zum Ziel gesetzt und hier habe ich jetzt den Effekt messbar, transparent, objektiv nachvollziehbar, und dann zahle ich halt eben 8, 9, 10, 13 Basispunkte pro Jahr, gebe ich an Performance auf. Aber das ist die Minderheit. Also vollkommen klar, das ist jetzt kein Massenprodukt, aber das muss es auch gar nicht sein. Aber wir haben halt jetzt zumindest etwas, sage ich mal, im Angebot, was andere nicht haben. Und wir kommen damit ins Gespräch, können auch Leute ein bisschen aufrütteln. Ich hatte gestern Abend eine Abendveranstaltung in einer Niederlassung von Warburg, wo wir genau Kunden, Steuerberatern, Stiftungen dieses Konzept vorgestellt haben. Und das rüttelt Menschen auch auf, weil die sagen, oh, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass man das so auch machen könnte.
Wie hoch ist denn überhaupt das Bewusstsein dafür, dass man ja auch als Investor in diesem Portfolio irgendwo CO2 hat und auch beziffern kann? Ist das den Leuten klar?
Ja, schon. Also ich würde sagen, vor 5 Jahren noch nicht. Inzwischen ist das schon klar. Und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Die einen sagen, gut, das ist halt jetzt so. Und die anderen sagen, okay, dafür übernehme ich die Verantwortung. Und das sind, wie gesagt, die wenigsten. Aber es gibt diese Kundengruppe und die sprechen wir an.
Wie gut kann ich denn pro Portfolio diese CO2-Emissionen ermitteln? Wie gut ist da die Datenlage und wie, sagen wir mal, aufwendig ist das auch, sich das anzuschauen?
Ja, Ja, die Datenlage wird besser. Es ist ja so, dass Firmen heute inzwischen auch selber reporten müssen schon. Also insofern, die Datenlage wird besser. Bei Aktien würde ich sagen, wenn man jetzt nicht sehr exotisch Portfolios, sage ich mal, aufbaut, ist die Datenabdeckung inzwischen bei 95%. Also da kann man wirklich sehr verlässlich sowas berechnen. Kritischer wird es bei Anleihen. Da muss man dann immer nachschauen, wer ist wirklich der Emittent, wer steckt dahinter. Das ist manchmal aus den Anleiheninformationen gar nicht mehr sofort erkennbar. Und viele Datenbanken sagen dann noch standardmäßig, wow, da gebe ich jetzt auf, da wird eine Null ausgegeben oder ein NA oder sowas. Da muss man dann manchmal manuell etwas tiefer einsteigen, um dann auch bei komplexeren Anleihenportfolios das zu erarbeiten. Aber das geht. Da gibt es inzwischen auch Software, die einen deutlich besser unterstützt, als das vor 2-3 Jahren noch der Fall war.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon das 1,5-Grad-Ziel erwähnt. Es gibt ja viele, die sagen, das ist ohnehin nicht mehr erreichbar und man wird sich davon abwenden müssen zwangsweise. Wie schauen Sie denn auf sowas und was würde das dann auch sozusagen bedeuten? Würde man auf ein neues Ziel kalibrieren? Würde man sagen, wir behalten das trotzdem weiter bei, weil es sozusagen der Wunsch ist? Wie gehen Sie mit sowas um?
Genau. Es kann ja sein, dass wir das gerade nicht schaffen mit den 1,5 Grad. Trotzdem ist ja das Ziel an sich sinnvoll. Und man kann ja trotzdem versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und wenn dann in der Summe der Planet das nicht schafft, dann muss man sich selber zumindest nicht den Vorwurf gemacht haben, dass man es nicht probiert hat. Deswegen würde ich sagen, es ist vollkommen sinnvoll, erstmal an diesem Ziel festzuhalten. Und ich bin auch gar nicht so super pessimistisch. Also natürlich 1,5 Grad hat sich erledigt, vollkommen klar. Aber die Frage ist, haben wir am Ende 2,7 Grad oder 2,1 Grad? Und da glaube ich, wir kriegen das vielleicht am Ende doch besser hin, als es viele vermutet haben. China zum Beispiel, und China dominiert ja quasi Emissionen weltweit, hat inzwischen so gerade den Peak erreicht bei CO2-Emissionen. Und ich bin mir relativ sicher, in 4-5 Jahren wird man rückblickend sagen, Mensch, so 2024, 2025, das war der Höhepunkt und danach gingen die Emissionen runter. Auch weil China den Emissionshandel eingeführt hat. Also die haben ja eigentlich ja den europäischen Ansatz ein bisschen nachgebaut, etwas adaptiert, aber trotzdem vom Grundansatz nachgebaut. Und auch in China sieht man, es funktioniert. Und es ist ein sehr effizienter Ansatz eigentlich, CO2-Emissionen zu vermeiden. Also eigentlich viel günstiger, als wenn der Staat überall sehr selektiv eingreift und überall mit Spezialanreizen steuert. Da sind die CO2-Vermeidungskosten eigentlich viel höher als im Emissionshandel. Das haben die Chinesen verstanden, es fängt an zu wirken. Indien fängt auch gerade an mit Emissionshandel. Wenn jetzt die Amerikaner noch mitmachen würden, dann hätten wir das schon einigermaßen im Griff. Kalifornien macht es ja, aber der Rest Amerikas noch nicht. Ich vermute auch, sie werden es die nächsten 4 Jahre auch nicht starten.
Die These hätte ich jetzt auch gehabt.
Genau, genau. Aber ich glaube, die Welt lernt langsam einen Ordnungsrahmen zu finden, der wirklich effizient ist. Und insofern bin ich gar nicht so pessimistisch.
Gibt es denn hier in Deutschland oder in Europa auch Wettbewerber, die ein ähnliches Geschäft sich überlegen, die auch vielleicht die Stilllegung von CO2-Emissionen entdeckt haben? Es ist ja an sich ein Ansatz, der ließe sich kopieren, würde ich meinen.
Ja, klar. Wir sind auch nicht die Einzigen. Also es gibt auch wirklich gute andere seriöse Anbieter, wie zum Beispiel For Tomorrow in Berlin oder gibt noch einen weiteren Anbieter, so ein Spin-off vom, glaube ich, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Die machen das genauso, allerdings nicht für Kapitalmärkte. Also da kann ich als Privatperson hingehen, als Firma kann ich sagen, Mensch, ich habe einen Footprint von 13.000 Tonnen pro Jahr, kann ich nicht über euch meinen CO2-Fußabdruck reduzieren? Das kann, wie gesagt, meine Firma Cap2, das können auch andere, die machen das genauso gut, genauso seriös, aber die machen es nicht für Kapitalmärkte. Also tatsächlich sind wir interessanterweise die Einzigen, die das sozusagen konzeptionell mal für Kapitalmärkte erarbeitet haben. Aber Warburg macht es jetzt parallel, ohne, wie gesagt, Interessenkonflikte, weil da gibt es jetzt an der Stelle keine Überschneidung mehr.
Jetzt ist ja der CO2-Preis sehr schwankungsanfällig, sehr volatil. Es gibt auch immer mal wieder Rufe, dass die Politik einsteigen solle, dass sie den bremsen möge mit politischen Maßnahmen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, das ist schon richtig. Der Preis ist relativ volatil. Nur Eingriffe wären insofern kritisch, weil dann die ganze Sache nicht mehr richtig funktioniert. Der Handel läuft ja so, dass es eigentlich immer um einen Mengeneffekt geht. Das verstehen viele nicht. Viele denken, es kommt darauf an, dass der Preis besonders hoch ist, weil sie denken, das ist wie eine Steuer. Und das ist dann wie eine Strafsteuer. Und wenn die Steuer nur hoch genug ist, dann fahre ich nicht mehr Auto oder heize etwas weniger und so weiter. Emissionshandel läuft anders. Ich habe eine bestimmte Anzahl an Rechten und damit wird für die nächsten Jahrzehnte das Emissionsbudget quasi beschrieben. Und dann guckt man einfach, wer kauft die Rechte. Die sind begrenzt. Und ob dann der Preis, der sich am Markt ergibt, bei 20 Euro liegt oder bei 200, hat eigentlich gar keinen Einfluss auf das Klima, weil der Klimaeffekt wird bestimmt einfach über die Anzahl der Rechte. Weil daraus ergeben sich die Anzahl der Emissionen in Tonnen, 1:1. Es ist immer der Mengeneffekt, der quasi auf jeden Fall funktioniert, der dominant ist. Und der Preis ist eher dann eine Verteilungsfrage. Wer kriegt das Recht? Wer am meisten zahlt, bekommt dann im Zweifel das Recht bei der Auktion. Ja, und es ist volatil. Aber es ist nicht volatil in eine Richtung im Sinne von, es wird jeden Tag nur teurer, sondern eigentlich waren wir vor einiger Zeit viel teurer als jetzt. Und das mag verwundern, weil man ja weiß, die Rechte werden immer, immer knapper. Jedes Jahr werden ja weniger Rechte neu verauktioniert als im Jahr davor, um halt eben diesen Reduktionspfad ja auch durch die Verknappung darstellen zu können. Und etwas, was knapper wird, sollte eigentlich ja immer teurer werden. Das Problem ist aber, es gab vor 2-3 Jahren so eine Fantasie, dass solche Rechte auch mal vielleicht 400 oder 500 Euro wert sein können. Und viele haben dann unter Performance-Gesichtspunkten diese Emissionsrechte gekauft und gebunkert. Was ja auch legitim ist. Man kann ja auch als Privatperson selbst heute über Zertifikate daran partizipieren, vollkommen okay. Hat übrigens keinen Klimaeffekt. Also wenn ich einfach nur mal für 3 Jahre Rechte in meinem Depot halte, dann ist das schön, vielleicht weil ich damit Performance mache. Ein Klimaeffekt hat das nicht. Ich muss die Rechte vernichten. Das vielleicht nochmal als Randbemerkung. Ja. Aber es gab halt viele, die hatten so eine Preis- und Performance-Fantasie. Und ich glaube, die ist etwas in sich zusammengebrochen, weil man inzwischen merkt, dass ja als Unternehmer am Ende immer die Möglichkeit besteht, das Recht zu kaufen und zu emittieren oder aber durch technologischen Einsatz Emissionen zu vermeiden. Und diese Möglichkeiten sind deutlich günstiger geworden. Ich denke zum Beispiel an Carbon Capture and Storage. Wenn ich jetzt Zement herstelle beispielsweise, habe ich ja auch die Wahl zu emittieren und dann Rechte zu kaufen und sie zu löschen oder aber mein CO2 quasi einzufangen, zu verflüssigen und dann irgendwo unter der Nordsee zu verpressen. Das wäre vor ein paar Jahren noch technisch und auch rechtlich kaum möglich gewesen. Inzwischen sind das relativ etablierte Verfahren. Selbst in Deutschland darf man es jetzt eigentlich demnächst machen. Und diese Preise für CCS sind deutlich runtergekommen. Es war vor ein paar Jahren vielleicht noch bei, sagen wir, 400 Euro. Jetzt geht es Richtung 200 Euro. Und damit habe ich so einen natürlichen Deckel, weil ich ja quasi immer Arbitragemöglichkeiten an dieser Grenze habe, kaufe ich das Recht oder mache ich CCS? Und damit ist diese Preisfantasie auf sehr, sehr hohe Emissionspreise so ein bisschen weg.
Rausgekommen.
Und das erklärt, warum jetzt der Preis sich etwas moderiert hat, was ja auch gar nicht schlecht ist, weil es eigentlich die Volkswirtschaft entlastet, ohne dass es einen negativen Klimaeffekt dabei gibt. Das muss man immer dazu sagen. Ne?
Wie ist es denn, wenn Sie mit CAP2 diese Emissionsrechte kaufen? Sie kaufen die ja auch zum Marktpreis.
Ja.
Ist es dann auch ein Stück weit eine Timingfrage? Wie finanzieren Sie das dann?
Ja, gut, zahlen tut es am Ende der Kunde. Und Timingfrage, ja.
Der Kunde wird ja lieber weniger als mehr zahlen, nehme ich an.
Aber Timing ist schwer. Und der Kunde kann natürlich eigentlich nicht so richtig timen, weil wenn er sozusagen jedes Jahr verantwortlich ist für die Emissionen, dann muss auch dann irgendwann, müssen die Rechte auch gekauft werden. Da kann ich nicht sagen, ich warte noch 2 Jahre, bis es dann vielleicht billiger geworden ist. Typischerweise passiert sowas laufend. Es wird auch quasi laufend gerechnet. Also man guckt ja quasi dann in Portfolios jedes Quartal oder teilweise sogar jeden Monat. Wir haben sich auch Portfoliostrukturen verändert. Und dann sieht man ja, ist das Portfolio dreckiger geworden, ist es sauberer geworden. Und dann muss auch ad hoc eigentlich quasi nachgekauft werden, möglicherweise, weil das Portfolio vielleicht größer geworden ist, dreckiger geworden ist. Insofern ist das Timing eigentlich etwas systemfremd. In dem Moment, wo man sozusagen Emissionen verantwortet, muss man auch dafür sorgen, dass man sie stilllegt. Das ist jetzt weniger eine Timingfrage, sondern das ist eigentlich dann eher so ein durchlaufender Posten. Aber wie gesagt, selbst wenn man ein optimales Timing hätte und man würde es quasi zulassen, dann könnte ich dann die Kosten vielleicht von 8 Basispunkten auf 7,3 senken. Also es ist auch noch ein bisschen akademisch.
Und man muss bereit sein, am Ende des Tages Geld in die Hand zu nehmen.
Genau, geht's nicht, ne? Das ist ja nämlich der Punkt. Ja.
Sind Sie optimistisch, dass diese Bereitschaft steigt oder werden Sie sagen, das wird wahrscheinlich ein bisschen ein Nischenprodukt sein für Menschen, die es dann womöglich auch aus Gewissensgründen tun oder aus innerer Überzeugung?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, im Moment ist es noch kein super Erfolgsmodell, aber wir, also im Sinne von, dass jetzt bei Warburg zum Beispiel Milliardenbeträge da in diese Vermögensverwaltung fließen, Aber wir haben so spannende Gespräche und die Prozesse dauern ja auch. Und gerade bei großen Anlegern, bei, ich sag mal, Pensionskassen, bei Versicherungen, da werden jetzt nicht in 3 Tagen Entscheidungen getroffen. Das dauert dann manchmal ein Jahr, bis man durch alle Gremien quasi durch ist, bis der Vorstand sozusagen auch glücklich mit der Idee ist. Aber wir haben so viele, so spannende Gespräche, dass ich mir relativ sicher bin, dass wir in 2, 3 Jahren da ziemliche Effekte sehen werden. Aber das ist halt ein langer Weg. Aber gut, den Atem habe ich.
Und dann vielleicht auch ein kleiner Beitrag dazu, dass wir bei den 1,5 Grad zumindest nicht allzu weit am Ziel vorbeischießen.
Genau. Also zumindest nicht dramatisch.
Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wir verfolgen es natürlich sehr gerne weiter. Das war Christian Jasper-Neitel, Chief Investment Officer bei Warburg und Mitgründer von Cap2. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast.
Ich habe zu danken. Danke.
Und auch in diesem Jahr wollen wir natürlich schauen, was sich an Neuigkeiten noch so tut in der ESG-Branche. Dafür ist heute mein Kollege Franz Kongbui zu Gast. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, ein Thema, was uns umgetrieben hat in den zurückliegenden Tagen, ist ein Thema in den USA. Da stehen ja nachhaltige Finanzierungen unter Druck und das hat jetzt einige Effekte auch in der Finanzbranche gezeigt, ne?
Ah, in der Tat. Seit dem Jahreswechsel haben gleich 3 führende US-Banken ihren Rückzug aus der Net Zero Banking Alliance verkündet. Nämlich Morgan Stanley, Citigroup und Bank of America. Die haben sich aus der Allianz verabschiedet und zuvor hatten sich ja bereits Goldman Sachs und Wells Fargo verdünnisiert.
Das sind ja jetzt auch vielleicht nicht die letzten Namen, was man hört, ne?
Ja, es kursieren heftige Gerüchte, dass auch Branchenprimus JP Morgan überlegen soll, dieser Initiative den Rücken zu kehren. Eine Sprecherin von JP Morgan wollte das Anfang Januar nicht kommentieren. Allerdings heißt es von Seiten der Bank, die Mitgliedschaften in der Allianz werde regelmäßig überprüft.
Jetzt wurde die Net Zero Banking Alliance ja 2021 gegründet, um die Finanzbranche dabei zu unterstützen, das Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu erreichen. Wie realistisch ist das denn jetzt noch?
Naja, der Blick auf die Zahlen ist da eher ernüchternd. Die Net Zero Banking Alliance hatte bis Oktober 2024 stolze 144 Mitglieder aus 44 Ländern. Aber durch den Abschied der US-Großbanken hat die Initiative ordentlich an Gewicht verloren. Die 3 Häuser bringen gemeinsam Assets von $10,6 Billionen auf die Waage. Durch einen Austritt von JP Morgan würde der Zugriff auf weitere $4,2 Billionen verloren gehen.
Das ist ja, kann man sagen, fast schon eine Fluchtbewegung der US-Banken. Jetzt, woher kommt es denn?
Ja, Analysten sehen ja einen klaren Zusammenhang mit der politischen Lage. Unter Donald Trump als US-Präsident könnte es zu einer massiven Rücknahme von Nachhaltigkeitsregulierungen kommen. Trump hat ja in der Vergangenheit den menschengemachten Klimawandel auch bereits als Schwindel, als Hoax bezeichnet. S&P Global sieht zudem seit 3 Jahren den Trend, dass rechte Gruppen in den USA regelrechte Kampagnen gegen ESG-Vehikel verfolgen. Zum Beispiel ziehen öffentliche Pensionsfonds aus republikanischen Bundesstaaten Mittel von Asset-Managern wie BlackRock ab, wenn diese sich aus ihrer Sicht zu sehr für ESG-Themen engagieren. Die Asset-Manager haben unter diesem Druck ihre Unterstützung für Nachhaltigkeitsinitiativen zuletzt massiv zurückgefahren.
Was so ein bisschen paradox ist, wenn man sich die US-Banken jetzt anschaut, die treten aus der Net Zero Banking Alliance aus. Aber ihre Nachhaltigkeitsziele, die halten sie ja weiterhin hoch. Kann man sich jetzt natürlich auch fragen, mit wie viel Nachdruck?
Ja, das stimmt. Die Banken geben weitere Bekenntnisse zu ESG-Prinzipien ab. Goldman Sachs macht nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu ihren Netto-Null-Zielen. Und die Citigroup will sich statt auf die Net Zero Banking Alliance künftig auf die Glasgow Financial Alliance for Net Zero konzentrieren. Der Druck auf diese Initiativen dürfte in den USA laut Analysten allerdings auch weiter zunehmen.
Franz, auch in diesem Jahr bleibt uns die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Thema erhalten. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, bekannt als CSRD, die ist zur Hängepartie geworden. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand oder man muss vielleicht sagen, der Stillstand?
So könnte man es nennen. Fangen wir mal mit den Fakten an. Eigentlich hätte die CSRD bis zum 6. Juli 2024 in Deutschland umgesetzt werden müssen. Dieses Datum hätte Deutschland ohnehin verfehlt, aber zumindest lag seit Juli ein Regierungsentwurf vor. Im Oktober gelang auch noch die öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages. Aber zur Verabschiedung des Gesetzes am 8. November kam es ja dann nicht mehr. 2 Tage zuvor war die Regierungskoalition zerbrochen. Bis nach der Bundestagswahl am 23. Februar wird jetzt also erstmal nichts passieren.
Jetzt hatten sich ja einige große Unternehmen schon darauf eingestellt, erstmals nach der CSRD zu berichten. Was bedeutet denn diese Verschiebung jetzt für Sie?
Naja, aus dem Kreis der sehr großen Unternehmen, die ja als erste schon für die Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024 in der Pflicht gewesen wären, da ist zu hören, dass der Großteil die Projekte der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht gestoppt hat. Also es dürfte sie wenig daran hindern, die Berichte dann auch zu veröffentlichen. Melanie Sack vom Institut der Wirtschaftsprüfer rät dann auch, dass Unternehmen sich trotzdem vorbereiten sollten, auch wenn sich das CSRD-Umsetzungsgesetz verzögert.
Wie sieht denn jetzt der weitere Fahrplan aus? Weiß man da schon ein bisschen was?
Beobachter gehen davon aus, dass sich die Umsetzung der CSRD jetzt um etwa 1 Jahr verschieben dürfte. Aber die Unternehmen können natürlich bereits freiwillig nach den Standards der CSRD berichten und diesen Bericht dann auch entsprechend prüfen lassen. Dadurch könnten sie womöglich auch einige ihrer Tochtergesellschaften entlasten, denn in vielen EU-Mitgliedstaaten ist die CSRD-Richtlinie ja bereits umgesetzt. Und wenn ein Konzern nicht freiwillig einen zentralen CSRD-Bericht abgibt, dann müssten Tochterunternehmen, die unter den Anwendungsbereich der CSRD fallen, in diesen Ländern einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.
Okay, also das wird nicht unbedingt einfacher. Zugleich wird ja in der Politik auch schon diskutiert, ob die Berichtspflichten nicht ohnehin insgesamt etwas zu weitführend sind. Die Kritik kommt ja auch regelmäßig aus Unternehmen.
Ja, genau. Und es scheint so, als ob Verbände und Politik den Umfang der Regulierung noch einmal grundsätzlich hinterfragen. An verschiedenen Stellen wurde gefordert, das Regelwerk deutlich abzuspecken, um die Belastung für die Unternehmen zu verringern. Die Botschaft ist in Brüssel offenbar angekommen. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die Berichtspflichten deutlich verschlanken zu wollen. Umgesetzt werden soll dies in der ersten Jahreshälfte 2025. Und im Zuge der Entschlackung will die EU dann auch redundante und sich überschneidende Berichtspflichten aus CSRD, Lieferkettengesetz und Taxonomie bereinigen.
Das Thema CSRD betrifft indirekt dann tatsächlich auch die kleineren Firmen. Das EU-Rechnungslegungsgremium EFRAG, das hat kürzlich diejenigen Firmen adressiert, die nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Das sind eben kleinere mittelständische Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Aber auch für diese gibt es jetzt, auch wenn sie nicht unter den CSRD-Standard fallen, einen Standard.
Genau, und zwar den freiwilligen Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für nicht börsennotierte KMU. Der soll den Firmen, die nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen, wie du gesagt hast, ein einheitliches Rüstzeug für das ESG-Reporting an die Hand geben. Denn auch dieser Kreis wird bislang mit zahlreichen, allerdings weitgehend unkoordinierten Fragebögen und ESG-Datenanfragen konfrontiert, etwa von Banken, Kunden, aber auch Geschäftspartnern.
Und ein einheitlicher Standard könnte da dann etwas mehr Vergleichbarkeit bringen.
Ja, genau. Also so ist das Ziel. Die standardisierte Datenabfrage soll es den Mittelständlern einfacher machen, die Anfragen einheitlich zu beantworten. Ein positiver Nebeneffekt: Wenn die relevanten Nachhaltigkeitsdaten erst einmal standardisiert erfasst sind, dann hat das Management auch selbst einen besseren Einblick und das Unternehmen bessere Chancen, Zugang zur grünen Finanzierung zu erlangen. So argumentiert zumindest die EFRAG.
Jetzt kann man sich ja aber durchaus vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Mittelständler zu dem Schluss kommen könnte, dass man auch ohne einen weiteren Standard gut leben kann, oder?
Ja, das ist, glaube ich, ein Gedanke, der auch schon der EFRAG gekommen ist. Deswegen sollen im laufenden Jahr zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden, um die Marktakzeptanz und die Einführung des freiwilligen Standards zu erleichtern. Geplant sind etwa digitale Tools, Initiativen für mehr Reichweite und Leitfäden mit Hilfestellungen.
Da bin ich mal gespannt, wie gut das angenommen wird. Danke dir erstmal für den Überblick und für die News. Danke, Franz.
Gerne.
Und wenn Sie so langsam in die Planung für das laufende Jahr einsteigen, kann ich Ihnen fürs erste Quartal schon mal einen Hinweis für den Terminkalender geben. Am 3. und 4. März findet hier in Frankfurt der 18. Finanzplatztag der Börsenzeitung statt. Natürlich auch mit Themen rund um ESG und Regulatorik. Und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 23. Januar. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.